Bitte nehmt eure Liederbücher und schlagt mit mir das Buch der Römer auf. Ich denke, er meint natürlich die Bibel. Erinnert euch vielleicht dran, dass wir alle Verse schon letztes Mal gelesen haben, aber ich nur über Vers 9 gepredigt habe. Die Verse sind alle eng miteinander verbunden und wir können nicht einfach nur einen herausnehmen, herauspicken und darüber predigen und dann über die anderen. Deswegen werden wir heute nochmal über Vers 9 reden, die Teile, über die wir noch nicht geredet haben letzte Woche, und dann werden wir über Vers 10 und 11 noch predigen heute. Römer Kapitel 8, Vers 9 bis 11. Hört, dass die Lesung von Gottes heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wort. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben, der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das Wort des Herrn unseres Gottes. Der Springbrunnen des Lebens, die Quelle des Lebens, der uns durch den Heiligen Geist leitet. Lasst uns Gott danken und sein Wort mit Dankbarkeit annehmen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Herr, du bist transzendent, also nicht sichtbar. Ein Gott unvorstellbar in seiner Fülle, in seiner Größe. Du hast dich in einfachen Worten uns offenbart, damit auch die kleinen Ohren von deinen Geschöpfen dich hören können. Und unsere Gehirne, unser Verstand, der mit so leichten Dingen schon strauchelt, dass wir dich trotzdem da wahrnehmen können. Wir bitten, dass du dein Licht heute Morgen auf dieses Wort scheinst, damit du es uns aufschließt, damit wir dich besser kennen können und dass wir uns erfreuen können an dem, was die Gnade Christi uns allen gegeben hat, die wir an dich glauben. Vater, wir bitten dies alles in dem Namen von Jesus. Amen. Letzte Woche, als wir über diese Verse gesprochen haben, die Sache, die wir hauptsächlich über den Vers 9 gesprochen haben, war die Tatsache, dass der Heilige Geist in uns lebt. Wie ist es denn, dass der Heilige Geist uns gegeben wurde? Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir in die Schriften geschaut haben und dass wir gelehrt wurden, dass wir nur den Heiligen Geist bekommen können, wenn wir das Wort der Wahrheit lesen, dass wir das Evangelium hören und dass dann der Heilige Geist in dem Christen lebt. Es ist Hören, es ist Glauben, es ist das Wort Gottes. Und letzte Woche, als wir Vers 9 studiert haben, da haben wir ganz spezifisch darüber geredet auch, wie wir den Heiligen Geist empfangen im Vergleich dazu, dass wir ihn nicht empfangen. Und wir haben über falsche Lehre geredet und wie die Heilige Schrift für Christen, was sie da vorsieht für den Christen und für seine Errettung. Letzte Woche haben wir über Vers 9 geredet, und zwar, dass es nicht so eine Sache gibt, einen Christen, der den Heiligen Geist noch nicht empfangen hat. Es ist ganz einfach und ganz klar, so einfach wie möglich, wie es hier steht in Vers 9. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, der gehört nicht zu ihm. Und dieser Punkt wurde gemacht, weil es heute Menschen gibt, die glauben, dass wenn ihr ihm ein bisschen Geld schickt, ihn ein bisschen treuer seid, in dem, wie oft ihr in Gottesdienst kommt oder wenn ihr an irgendwelchen Sachen teilnehmt, dann haben sie die Kraft, Hände aufzulegen oder durch irgendwelche andere Sachen, dass sie ihre Arme schwenken oder ihren Mantel gegen dich, dass sie Gottes Segen dir geben können als zweite Segnung. Und die Bibel nennt es, das ist eine Irrlehre, etwas Falsches. Das ist nichts, was richtig ist. Besonders hier im zweiten Teil von Vers 9 sehen wir das ganz deutlich. Und warum wir darüber so genau geredet haben letzte Woche, ist, weil es so viele, so große Verwirrung gibt, charismatische Verwirrung, dass ihr vielleicht sogar auch verwirrt seid. Und deswegen haben wir darüber geredet, damit ihr auch einen Sinn machen können dafür, was Gott in seinem Heiligen Geist für uns tut. Heute studieren wir drei Dinge, nämlich das erste in Vers 9 bis 11, das Empfängnis der Dreieinigkeit oder das Empfangen der Dreieinigkeit. Wir haben davon geredet, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Heute reden wir davon, dass wir die Dreieinigkeit, den Vater, Sohn und Heiligen Geist bekommen. In Vers 10 und 11 haben wir zwei weitere Punkte, die zwei großen Dinge, die wir durch den Heiligen Geist empfangen. Erste in Vers 10, wiederherstellende Gnade. Und in Vers 11 dann Auferstehungsgnade. Ich habe das so aufgeteilt, weil das einfach so aus dem Text kommt. Ihr hört vielleicht auch andere Theologen, könnt ihr darüber hören, die das auch tun, weil der Text so aufgeteilt ist. Und ihr sollt nicht besonders tolle, fancy Outlines bekommen von irgendwelchen Predigern, sondern ihr wollt, dass ein Prediger am Text bleibt. Und deswegen habe ich das auch so aufgeteilt. Jetzt reden wir also über das Empfangen der Dreieinigkeit. Paulus möchte, dass wir hier über theologische Dinge nachdenken, die er hier in diesen Versen ausdrückt, auch wenn er es vielleicht nicht direkt ausdrückt. Aber er nimmt an, dass ihr es versteht, was ihr hört. Er nimmt an, dass ihr an die Dreieinheit glaubt, dass ihr mit ihm seid, auf seiner Seite, dass ihr ihm zuhört, dass ihr in gewisser Klarheit versteht, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammenarbeiten, wie sie zusammenwirken und gleich doch in ihrer Substanz sind und auch in ihrer Macht und in ihrer Herrlichkeit. Letzte Woche habt ihr vielleicht die Genauigkeit von dem paulinischen Denken gesehen, die Tiefe auch. Und ihr habt vielleicht auch verstanden, was er sagt. Die Sache, die er über den Heiligen Geist sagt. Aber vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass er dem Heiligen Geist verschiedene Namen gibt. Vielleicht habt ihr auch nicht besonders gut zugehört und gar nicht gemerkt, weil ihr müde wart von der Nacht davor und habt es übersehen. Aber wir wollen uns heute jetzt nochmal Vers 19 und 11 anschauen und genau aufpassen, wie Paulus den Heiligen Geist nennt. Die Titel, die er ihm gibt, die Art und Weise, wie er über ihn spricht. Und er tut es mit sehr viel Unterschiedlichkeit, sehr schnell und fast ohne irgendwelche Erklärungen dazu. Deswegen schaut euch mal in Vers 9 an. Wir lesen ihn zusammen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das ist die erste Sache, die er nennt. Der Geist oder Geist im Geist. Es ist klar, da gibt es keine Verwirrung irgendwie, die man dort sehen könnte. Aber dann geht er weiter. Dann gibt es nämlich den zweiten Titel, wie er ihn nennt. Wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Also der erste Titel war Geist und jetzt der zweite Titel ist Gottes Geist, der Geist Gottes. Über wen redet er denn? Er redet wieder über den Heiligen Geist, weil Paulus hier eine Theologie des Heiligen Geistes ausdrückt. Wer ist der Heilige Geist? Es könnte bedeuten, dass der Geist Gottes, dass Paulus irgendwie auf den Vater zeigt. Das könnte es bedeuten. Aber ich denke, dass er hier eigentlich den Geist des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes meint. Also, dass hier ein Titel der Einheit gemeint ist, der die drei vereint. Und dann geht es aber noch weiter im Vers 9 und er redet noch einmal über den Heiligen Geist. Schaut genau hin mit mir, wenn ihr jetzt lest. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt jetzt der dritte Titel hier, der auf den Heiligen Geist angewendet wird, der hier in Vers 9 kommt. Jetzt, uns ist der Name Heiliger Geist bekannt. Und jetzt nennt er aber den Geist Christi. Ist es jetzt irgendwie eine Person oder ist es irgendwie eine Person, die in Christus lebt? Nein, er redet wieder über den Heiligen Geist und er referenziert ihn jetzt, er benennt ihn jetzt in dem Licht von Christi. Es geht um den Dienst Gottes an uns. Und ich möchte jetzt hier anhalten und euch etwas zeigen. Wenn wir denken würden, eigentlich sollte ja Paulus hier schreiben, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich der Geist in euch wohnt, wenn aber jemand den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Aber er tut es nicht. Paulus hat eine Diversität, eine Unterschiedlichkeit von den Titeln von Christus. Er macht es mit Absicht, weil er euch eine Theologie lehren möchte über den Heiligen Geist im Angesicht des Vaters und des Sohnes und in ewiger Gemeinschaft mit den beiden. Und wenn wir jetzt weitergehen in Vers 10, dann wird diese Theologie des Geistes noch größer. Und dann macht er nämlich in Vers 10 etwas, wo ihr vielleicht Fragen habt. Wenn aber Christus in euch ist, über wen redet er jetzt? Denn er hat schon zu uns geredet über den Heiligen Geist, der in uns ist, und wir im Heiligen Geist. Und wenn eure Theologie jetzt wirklich wahr ist, dann wisst ihr, dass Christus nicht nur ein Geistwesen ist, sondern dass er auch ein Mensch ist und dass seine Gottheit untrennbar verknüpft ist mit seiner Menschheit. Wenn ihr also jetzt den Christus in euch habt, der in euch lebt, dann habt ihr den ganzen Christus in euch. Das wäre eine ziemlich andere Sache, die wir hier verstehen müssten, dass eine Person in einer anderen Person lebt. Dann müssen wir den Christus, den wir studieren können, in seiner Gottheit und in seiner Menschheit in uns sehen. Aber wo ist er? Er ist beim Vater. Er ist auferstanden und sitzt zur Rechten des Vaters. Über wen redet er also hier? Er redet von dem Heiligen Geist und er kann einen anderen Namen hier benutzen, weil sie miteinander vereint sind, weil sie in der Dreieinheit miteinander verbunden sind. Sie sind unterscheidbar, aber doch untrennbar. Den Sohn zu sehen, ist den Vater zu sehen. An den Vater zu sehen, denken, ist an den Sohn zu denken. Und genauso mit dem Heiligen Geist. Sie können nicht aus ihrem Kontext herausgerissen werden, aus ihrer Einheit und dann 3 oder 15 Götter draus gemacht werden. Nein, wenn er sagt, wenn Christus in euch ist, du und ich als Christen verstehen das dann, besonders hier in der Kirche, wir sind dann gewohnt dran, dass wir sagen, wenn jemand in Christus ist oder wenn er nicht glaubt, dass er dann nicht in Christus ist. Es ist gewöhnlich. Niemand von uns ist da irgendwie verwirrt und denkt dann, aber er sagt jetzt, niemand von uns ist verwirrt und denkt vielleicht, dass der Christus wirklich in uns wohnt als Mensch. Wenn er aber jetzt hier sagt, in Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Diese beiden Dinge sind also miteinander verknüpft. In dieser Beschreibung, in dem zweiten Teil von Vers 10, wird der Heilige Geist so eng verknüpft mit dem Christus. Es ist wunderbar für dich und mich, dass wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann hast du nicht nur den Heiligen Geist empfangen, sondern dann hast du Einheit mit Christus empfangen. Die Fülle seiner Segnungen, alle seiner Gaben, alle seiner Vergebung, alles seines Werkes. Und du hast ihn empfangen. Du hast ihn empfangen. Und Paulus setzt es weiter fort. Merkt auf, dass er nicht einfach aufhört. Er gibt uns keinen ganzen Kommentar, aber er redet weiter und sagt, es ist nicht seine Hauptbotschaft, aber es ist seine zugrunde liegende Theologie. Es ist das, was er über den Heiligen Geist und Gott glaubt. In Vers 11 setzt er also fort. Erstens, in Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Also er wird genannt der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Wer ist er? Wer ist er? Ich kann euch eins sagen, es ist nicht Jesus, weil Jesus wurde ja durch ihn auferweckt. Es kann also nicht Jesus sein, es kann auch nicht irgendeine seltsame Sache sein, der Geist ist. Paulus gibt hier eine genaue Beschreibung eigentlich, nicht über den Heiligen Geist, sondern eigentlich über den Vater ab. der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Der Geist des Vaters. Und hier sehen wir nochmal diese wunderbare Einheit am Werk. Das Leben des Vaters, das Leben von Jesus, das Leben des Heiligen Geistes untrennbar miteinander verbunden. Er geht weiter und sagt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das spricht immer noch, denke ich, über den Vater. Und deswegen habt ihr hier alle drei Personen der Gottheit hier beschrieben und am Werk beschrieben auch. Das Werk des Heiligen Geistes ist eben durch alle diese drei. Wenn wir von ihm durchdrungen sind, von dem Heiligen Geist, dann sind alle drei in uns am Werk. Das ist eine sehr große Bandbreite an Unterschieden. Selbst schon in Vers 9. Wenn Sie sagen, wenn er den Geist meint, dann kann er nur eine Sache meinen. Nein, er kann natürlich auch unterschiedliche Dinge meinen. Es gibt so du und ich, wir haben viele Möglichkeiten in unserer Sprache zu sprechen. Ihr seid schlauer als ich. Und Paulus ist hier, er tut es nicht einfach nur so aus Versehen. Nein, er möchte das genau machen, weil er eure Aufmerksamkeit auf etwas ziehen will. Speziell auf den Heiligen Dienst des Heiligen Geistes an uns, in dem Licht von allen Personen der Gottheit, dem Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Dreieinheit in unserem Leben. Und deswegen können wir wirklich genau sagen und akkurat sagen, wenn wir den Heiligen Geist in uns wohnen haben, wir das empfangen haben, dann haben wir nicht nur den Heiligen Geist empfangen, sondern dann haben wir die Dreieinheit empfangen. Alle drei Personen und doch ein Gott. Warum tut Paulus das? Ich denke, weil er wahrscheinlich ein Falschverständnis behandeln möchte, das viele Menschen heute haben und vielleicht auch du. Viele Menschen heute, die sagen, Gott ist nur in einer Person seines Geistes immer, in einer Person seiner Dreieinheit immer gleichzeitig am Werk. Im Alten Testament, da war halt der Vater am Werk, ja, weil Jesus kam, ist noch nicht gekommen und den Heiligen Geist sehen wir dort nicht. Und dann im Neuen Testament, da haben wir das Kommen des Sohnes und das ist also die Zeit, in der der Sohn arbeitet. Und dann ist es Pfingsten und der Heilige Geist kommt und der Sohn ist weggegangen. Und deswegen ist doch klar, dass dann der Heilige Geist wirksam ist. Also am Anfang der Vater und dann Jesus und jetzt der Heilige Geist. Und das ist sehr nah an der Häresie des Modalismus, dass es nur einen Gott gibt und der halt seine Haut ändert, sozusagen einmal so uns gegenüber tritt einmal so, aber dass es nicht zu allen Zeiten drei Personen in der Gottheit gibt, die miteinander Gemeinschaft haben und die miteinander wirken und alle drei am Werk sind gleichzeitig. Und da möchte ich euch sagen, dass Paulus weiß, dass es diese Probleme gibt und dass ihr vielleicht verwirrt seid, wenn ihr Johannes 14 aufschlagt. Johannes 14, Vers 8. Jesus redet hier mit Philippus, mit seinem Jünger, und Philippus ist am Zweifeln, hat Probleme mit seinem Glauben, und Philippus sagt zu ihm, Vers 8, Philippus, Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Und seht ihr die Antwort von Jesus? In Vers 9, Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater aber, der in mir bleibt oder lebt, er tut die Werke oder wohnt, der in mir wohnt. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke selbst willen. Wo hat Paulus diese Theologie her, die er hier verkündet? Von Jesus. Es ist doch das, was Jesus sagt, sei die klare Lehre von Jesu. Jesus sagt hier dasselbe. Wenn wir nur auf den Sohn sehen, dann sagen wir, wir sehen hier nur das eine von dieser Dreieinigkeit. Und dann sagt Jesus, nein, du verstehst es völlig falsch. Es ist Einheit innerhalb der Dreieinheit. Und deswegen möchte ich, dass ihr euch ermutigen, dass ihr euch konfrontieren lasst damit. In dieser ganzen Abschnitt, da redet Jesus nicht nur über den Vater, sondern auch über den Geist. Wenn wir einfach ein bisschen weiterlesen, Vers 15. Immer noch redet er zum selben Typen und er sagt, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das hört sich doch so wie eine dritte Person an, nachdem Jesus dann weg ist, oder? Aber das, was Jesus direkt danach sagt, um es zu erklären, des Heiligen Geistes und die Sendung des Heiligen Geistes, das besonders relevant ist für uns heute. Vers 18. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Redet er jetzt darüber, dass er vielleicht irgendwann mal ein zweites Mal zurückkommen wird? Die zweite Wiederkunft Jesu? Oder redet er über seinen Dienst an den Christen durch den Heiligen Geist? Wählt Option B. Er redet über das kontinuierliche Dienst, den er uns tut. Er lässt uns nicht als Weise zurück. Selbst wenn er jetzt zu Rechten des Vaters ist, selbst wenn er den Heiligen Geist gesendet hat, dann ist es sein Dienst an uns, den er fortsetzt, an uns Christen. Er schüttet all seinen Segen über uns aus. Bis zu diesem Punkt, wo Jesus sogar sagen kann, wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt er mit ihm oder in ihm. Er wird der persistente und konstante Diener sein in der Einheit mit dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist kommt und in Christen Wohnung nimmt, dann haben wir nicht nur Zugang zu Gott in unserer persönlichen Einheit mit dem Vater, sondern in allen drei Personen der Gottheit preist Gott. Und ihr sagt jetzt vielleicht, Pastor, ich verstehe nicht, wo die Anwendung ist hier. Und ich sage, Freunde, schaut einfach in dieses wunderbare Geheimnis hinein mit offenen Augen und lasst dein Kinn den Boden berühren, lass es die Kinnlade runter dir klappen über das, was du sehen kannst von dem Heiligen Geist, von dem Vater und der Gnade, von den Wunden des Sohnes, die zu dir überfließen. Es ist nicht nur einer, den wir hier bekommen. Es ist die Fülle von allen dreien, die wir als Christen hier bekommen haben. Preist sei Gott. Was für eine Gnade. Wir bekommen nicht nur einen Teil. Es gibt keinen trennenden Vorhang mehr, sondern wir haben jetzt die Fülle von allen, von Gottes Segnungen, die uns frei angeboten werden durch die Kraft des Heiligen Geistes und den Dienst des Sohnes und der Liebe des Vaters. Jetzt wollen wir über zwei besondere Gaben, Geschenke des Heiligen Geistes reden, die wir bekommen. Vers 10. Vers 10 mit mir. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Also die wiederbelebende Gnade. Die ersten Worte in Vers 10. Er schreibt an Christen, wenn aber Christus in euch ist. Er redet zu Christen, zu geretteten Menschen. Es ist nicht nur einfach ein Kommentar gegenüber allen Menschen, die es auf der Welt gibt, Nein, er schreibt an Christen, an dich und an mich, an Christen, an Menschen, die Christus bekannt haben, die Christus empfangen haben und die vom Heiligen Geist bewohnt werden. Und was sagt er über sie? Wenn aber Christus in euch ist, was sagt er dann? So ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Was bedeutet das denn jetzt? Wurden wir uns nicht schon gesagt, dass wir in dem Heiligen Geist wir Leben haben? Wie kann er jetzt sagen, dass Christen, hey, Pastor, wie soll er das sagen, dass jetzt unser Leib der Sünde wegen tot ist? Was bedeutet das? Ich denke, dass er etwas ganz Klares sagt, dass die Sünde in dem Tod resultiert. Die Sünde ist in die Welt gekommen und hat mit sich den Tod gebracht als einen Fluch für die Sünden. Der Tod ist leicht. Wir reden nicht über etwas irgendwie Abstraktes, was wir nicht verstehen können. Nein, über das Absterben des menschlichen Körpers, über den Tod. Wollt ihr wissen, was Tod ist? Morgen kauft ein Steak im Aldi oder Lidl und schaut's einfach an. Macht's nicht in euren Kühlschrank. Macht's auf die Theke. Und redet ein bisschen mit dem Steak. Es wird natürlich nicht antworten. Es wird sehr still sein. Aber redet doch mit ihm und gebt ihm irgendwelche Aufträge. Wird nichts passieren. Lasst es ein paar Tage dort liegen. Ihr könnt ein bisschen verstehen über den Tod. Es ist nicht nur, dass es nicht redet, sondern es fängt an zu stinken. Und irgendwann geht's auch weg. Es wird eine Weile dauern, aber dann ist es weg. Und das ist das, was der Tod ist. Und deswegen lest nicht die Bibel und macht sie komplex, wo sie ganz einfach ist. Es ist nicht hier über einen theoretischen Tod, über den er redet, sondern über den Tod, den unsere Körper empfangen werden, wegen unser Leib bekommen wird, wegen unserer Sünde. Was machen wir daraus? Wie können wir das verstehen? Ich werde jetzt mit euch ein Zitat von Martin Lloyd-Jones sagen, der schon oft über diesen Vers gesagt wurde. Da sagt Martin Lloyd-Jones: In dem Moment, in dem wir in diese Welt eintreten, beginnen wir zu leben und wir beginnen zu sterben. Dein erster Atemzug ist einer der letzten, die du je nehmen wirst. Das ist sehr irgendwie morbid, also todesfreudig. Gott hat mich gesegnet mit 3 Kindern, die mehr oder weniger gehorsam sind. Ich habe noch eins, das auf dem Weg ist. Und das ist so wunderbar, was ich euch sagen kann als Vater. Deine Frau ist gerade durch so schwere Sachen gegangen und dann hältst du dieses kleine, lustig aussehende, manchmal ohne Haare, manchmal mit Haaren und schreiende Kreatur in deinen Armen und du denkst dir, wow, das ist das, was jetzt schon seit Monaten mich im Bett getreten hat. Das ist am Leben, das ist da. Er oder sie, diese Sache, die ist wunderbar für mich. Die letzte Sache, die du denkst, ist, ja, jetzt ein Atemzug, 2 Atemzüge, 3. Wir zählen am besten, weil es gibt vielleicht 18 Millionen und dann ist das Leben vorbei. Das ist die Realität. Nein, wenn wir, du und ich, in diese Welt kommen, wegen der Folgen der Sünde, wegen dem Sündenfall, deswegen sind wir Subjekte für den Tod. Wir werden auf jeden Fall, selbst als Christen, werden wir sterben, selbst wenn wir erlöst sind. Das sollte keine Überraschung für euch sein. Es gibt viele christliche Beerdigungen. Ich selbst habe ein paar davon getan schon. Und Christen sterben auch. Es ist ein Leiden, das für jeden Menschen gleich ist. Das ist eine Sache, die jeder von uns einmal begegnen wird. wir haben noch kein unsterbliches Leben in unserem Leib bis jetzt. Wir sind Menschen. Und viele sagen zu uns vielleicht, gib mir $5, dann wirst du ein besonders gutes Leben haben. Mach dies oder das, dann wirst du reich werden. Aber das kann man alles aus dem Fenster werfen, weil jeder Christ versteht, dass wir immer noch in einem Körper leben, der von der Sünde gefangen ist. Wenn du ein Christ bist und ehrlich bist über dich, dann weißt du, dass nicht nur Tod die einzige Realität ist, sondern dass auch genauso die zurückbleibende Sünde, die übrigbleibende Sünde, die wir immer noch tun, Realität ist. Und das ist deswegen unsere Erfahrung. Das ist leicht. Wir können das eigentlich verstehen. 100% sterben. Jeder stirbt. Die Todesrate ist 100%. Wenn du es bis jetzt nicht kapiert hast, dann versteh es heute. Es ist das Normale. Aber es ist noch etwas anderes hier. Er bleibt nicht dabei stehen, dass du einen Leib hast, der das tot ist, sondern er sagt zur selben Zeit, ist der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Es sind zwei Dinge hier am Spiel. Und worüber redet Paulus? Er redet über diese wunderbare Realität, dass wenn du Jesus im Glauben angenommen hast, wenn Christus in dir ist und du in ihm bist, du den Heiligen Geist empfangen hast, dann ist etwas geändert in dir, dass du warst einmal tot und hattest dein Herz, das nichts mit Gott zu tun haben wollte, und jetzt hast du ein lebendiges Herz. Es gab eine Änderung hier. Du bist nicht mehr so, wie du früher warst. Du tust nicht mehr die Sachen, die du einmal tun wolltest. Selbst wenn du noch mit manchen Dingen schaukelst, dann du bist nicht mehr so, wie du früher warst, preis sei Gott. Du hast diese Erfahrung des spirituellen Lebens, der neuen Geburt, die auch Wiedergeburt genannt wird. Du hast das. Das wurde dir gegeben durch den Heiligen Geist. Obwohl du selbst Alter und Physik, den Verfall des Körpers erleiden musst. Selbst wenn es noch Probleme gibt und Leiden und Schwierigkeiten. Selbst wenn du noch den Tod erleben musst. In Christus und durch seinen Geist hast du geistiges Leben. Warum sagt er mir das und dir? Weil dieses erste Geschenk etwas ist, was nicht durch den ersten Tod weggenommen werden kann. Es ist was Unberührbares. Wir werden für immer leben. Ist es nicht gut? Wenn du an das Bett kommst von jemand, der stirbt, und dann kannst du sagen, und er sagt, ich weiß, dass ich jetzt sterben werde, aber was kommt als nächstes? Und dann kannst du zu ihm sagen, in Christus wirst du leben. Und nicht in dieser Box bleiben, in diesem Sarg. Du wirst den Verfall des Leibes, den du so fürchtest, nicht erleben, sondern du wirst in den Armen des liebenden Vaters sein und sein Gesicht sehen und die Worte Jesu hören, erleben und leben. Das geistige Leben des wiedergeborenen, lebenden Christen, dass obwohl er stirbt, dass er doch leben soll. Der Tod hat nicht den Sieg. Das ist das erste Geschenk. Aber wir gehen weiter. Und das ist nochmal ein R. Es ist die Auferstehen machende Gnade. Die Gnade der Wiedergeburt, die Gnade der Auferstehung. Wir haben Wiedergeburt. Und für manche Menschen ist das Einzige, worauf sie schauen. Sie sehen das. Sie sehen die Erlösung den neuen Geist, das neue Herz, das wir bekommen haben. Und sie denken, ja, das ist gut, okay, jetzt kann ich damit durchs Leben gehen und ich kann also mit dem Vater sein und viele Christen, die leiden, erleben das und das ist nicht ganz falsch. Ich kann das überwinden. Das ist eine echte Hoffnung für den leidenden Christen. Aber das ist nicht alles, worauf ein Christ Hoffnung hat. Es ist nicht die volle Verheißung. Es ist nicht die ganze Sache. Wir wollen nicht so sein wie die Platonisten, die denken, ja, wir wollen einfach nur diese Seele von dem bösen Leib entfernt haben. Hört sich das ein bisschen so an? Besonders wenn du die Wiedergeburt nur kennst, wenn es nur eine spirituelle Wiedergeburt wäre, wenn ihr einfach nur aushalten müssten hier auf der Leben auf der Erde und sagen müssten dann am Grab, Gott sei Dank, jetzt ist es endlich vorbei für ihn. Endlich ist es, liegt es hinter ihm. Dann wäre das ja irgendwie wie dann würden wir uns alle gern schnell umbringen wollen, damit wir möglichst schnell aus diesem Leib herauskommen und endlich himmlische, englische Wesen werden könnten, für immer, die gesegnet sind. Gott hat dich in seinem Bild gemacht, in seiner Ähnlichkeit mit einer Seele und einem Leib. Du bist nicht eine Seele, ein Geist ohne Körper am besten. Du bleibst auch ein ganzer Körper. So hat Gott dich gemacht, so hat er mich gemacht. Warum? Was sagt er in Vers 11? Es ist so viel mehr. Es ist der zweite Teil davon. Dafür, wofür wir arbeiten. Und für mich auch, wenn der Leib ins Grab geht, wo ich ein bisschen Hoffnung davon bekomme, weil ich mag meinen Körper, meine Zehen, meine Beine. Ich möchte versuchen, nicht zu sündigen und möchte nicht Krankheiten haben. Aber ich mag mich doch ein bisschen. Ich mag, wie ich gemacht bin. Und das ist auch eine gesunde Sache. Und deswegen sagt er in Vers 11, wenn der Geist aber dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Habt ihr das verstanden? Habt ihr das gemerkt? Gott gibt eine Absicherung, eine Versicherung. Er drückt es nochmal, dieses Versprechen von Gott nochmal so aus, dass wenn Christus auferstanden ist von den Toten und wenn er durch die Kraft des Heiligen Geistes auferstanden ist, wenn er da auferweckt wurde durch diese Kraft, dann ist es derselbe Geist, den er uns gegeben hat. Er war im Grab, aber das Grab konnte ihn nicht halten und das Grab wird uns nicht halten können für immer. Wenn ich euch die Frage stelle, Christen, seid ihr ein bisschen genervt davon, dass ihr einmal in das Grab kommt, dass ihr in so eine Box kommt? Wenn jemand von euch sagt, ich möchte endlich da in diesem Raum sein, in diesem engen Raum, wo man nicht mehr atmen kann, dann seid ihr ein bisschen seltsam. Nein, ich weiß, wo ich hingehen werde. Ich möchte darüber gar nicht nachdenken. Nein, nein. Ich möchte auf nichts mehr hoffen, als bei ihm zu sein. Und mein Körper wird dort nur in einem Grab sein. Dort sollt ihr eigentlich sein. Ja, das ist schon richtig. Aber ihr werdet im Himmel nicht leben werden vor dem Vater, als irgendwie einen Ball von Licht oder irgendeinen Geist, irgendwas, was herumschwebt oder so. Nein, es gibt einen Tag, wo genauso wie Jesus aus dem Grab gelaufen ist, dass ihr aus dem Grab wieder auferstehen werdet und herausgehen werdet. So wie Christus wieder auferstanden ist, so werdet ihr auch auferstehen. Das ist Realität, so wie er zu Rechten des Vaters ist. Er, der getötet wurde und die Male seines Todes an seinen Händen und Füßen hat, so werdet ihr auch einmal auferstehen und leben und wandeln, weil er lebt. Das ist die zweite große Segnung des Heiligen Geistes. Ist nicht irgendein Tele-Evangelist, der seine Hände auf euch legt, sondern diese Sicherheit, dass der Heilige Geist nicht vereint ist mit einem Leib, den er dann im Dreck zurücklässt. Preis sei Gott. Dass er über dich sich um dich kümmert und dass er jedes Haar auf deinem Haupt kennt und er dich niemals verlieren wird. Weder deine Seele noch deinen Körper, sondern dass du wirklich in Wahrheit vor seinem Angesicht leben wirst, in Vollständigkeit, ohne die Zeichen der Sünde und die Male des Todes und der Sünde an deinem Körper. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Schrift. Wir danken dir für die tiefe Wahrheit, die uns einlädt, Theologen zu sein und einfach nachzudenken über dich. Und die unsere Herzen dir nahe kommen lassen und zu wissen, was du uns versprochen hast, was du einmal uns tun wirst. Und dass wir eingeladen sind, zu wissen, wer du bist. Und dass, Herr, wir die Sicherheit haben können, dass in Christus und durch den Heiligen Geist, dass wir nicht mehr nur nicht deine Feinde sind und gerecht sind, sondern dass wir Gemeinschaft haben und Zeit, die wir mit unserem Schöpfer, unserem Erlöser, unserem Heiland, unserem Freund verbringen können. Vater im Himmel, wir beten, dass du uns hilfst, als Volk Gottes uns an diesen Wahrheiten festzuhalten, in seinem Licht, in diesem Licht dieser Wahrheiten zu leben. Gib uns heute Morgen diese Sicherheit, dass wir zu Jesus rennen im Glauben und all diese wunderbaren Dinge finden, die wir frei bekommen von dir. Vater, wir bitten all dies im Namen von Jesus. Amen.